So, Köln, es geht jetzt gleich weiter, aber zunächst einmal ein herzliches Dankeschön nochmal an Gerhard Schinkel, der sich hier zu unserer Rechten parat macht und morgen, wie gesagt, in Lützerath ist. Und als nächstes ist es mir eine wahre Freude. Da geht es nämlich, Klima darf Spaß machen, Klima geht auch durch den Magen und das Thema Ernährung ist das nächste. Und da haben wir unsere Saskia Meier hier, die uns jetzt die Zukunft auf unserem Teller schmackhaft machen wird? Ich glaube schon. Bitteschön.
Ja, einen wunderschönen Samstag wünsche ich allen, die heute hierher gekommen sind. Es freut uns sehr, dass sich doch so viele Menschen anscheinend mittlerweile für den Klimaschutz interessieren. Das ist mir persönlich immer auch aus dem Grund so wichtig, weil ich selber Ernährungswissenschaftlerin bin. Ich denke, viele Menschen haben schon gehört, dass die Ernährung doch sehr, sehr stark auch mit dem Klimaschutz verknüpft ist. Und das ist eine Sache, die mir selber bis vor einigen Jahren überhaupt nicht bewusst war. Wie gesagt, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, ich bin auch Immunologin. Das Immunsystem ist ja doch eine Sache, die den meisten zumindest seit den letzten Monaten doch ein Begriff ist. Und wie viele andere Menschen hier in der westlichen Welt habe ich mich sehr, sehr lange für die Gesundheit, meine eigene Gesundheit, eine gesunde Ernährung interessiert, aber war mir überhaupt nicht bewusst, welche Auswirkungen meine Ernährung doch auch auf andere Menschen hat, auf die Tiere und vor allem auch auf die Gesundheit des Planeten. Und ja, die meisten sagen immer, naja, jetzt kommt diese Ernährungswissenschaftlerin, die möchte mit uns über das Klima und die Ernährung sprechen, die möchte mir auf jeden Fall mein Fleisch wegnehmen. Na, ich habe mir mal so ein Schwein mitgebracht. Ich kann das super verstehen. Ich selber habe mein ganzes Leben sehr, sehr viel Fleisch gegessen. Meine Mutter kommt aus dem Saarland. Ein Stück Fleischwurst war immer so ein Zeichen von Liebe. Und Mettbrötchen waren 33 Jahre lang mein Lieblingsessen. Ich habe Mettbrötchen so sehr gefeiert, dass ich ein Karnevalskostüm hatte. Das habe ich per Hand genäht, mit Zwiebeln drauf, Pailletten, Salz und Pfeffer. Und so bin ich dann durch die Innenstadt gegangen, habe Mettbrötchen überall umsonst bekommen. Alle haben das gefeiert, auch ich. Und mittlerweile habe ich verstanden, was ich da überhaupt getrieben habe. Ich habe aber gedacht, ich fange gar nicht bei den Mettbrötchen an, sondern ich mache es mal anders. Alle reden immer über das Fleisch, ich rede jetzt mal über die Fische. Ja, die Fische, okay, was haben die denn jetzt mit meiner Ernährung zu tun? Und ich dachte mal, ich rede über Seepferdchen. Na, jetzt wird es mal sagen, Seepferdchen esse ich doch gar nicht. Ich gehe in Aldi oder in Lidl, kaufe mir ein bisschen Dosenthunfisch, vielleicht ein bisschen Alaska-Seelachs in einer Plastikverpackung, aber ich esse doch keine Seepferdchen. Naja, so einfach ist das nicht. Wir hatten gerade eben ja dieses wundervolle Die-In zum Thema Artensterben. Und ja, die meisten haben vielleicht mitbekommen, dass das Artensterben existiert. Wem es nicht so bewusst ist, ich mache es immer fest an Insekten. Ich bin früher als Kind mit meinem Vater immer viel Motorrad gefahren. Und wenn wir so ein paar Meter gefahren sind, dann war alles am Visier voller Fliegen. Wenn man heutzutage sowas macht, mache ich nicht mehr, ist nicht mehr gut fürs Klima, dann hat man da überhaupt keine Insekten, weil schon 70% gestorben sind. Ja, und im Meer ist das auch so eine Sache. Wenn ich mir jetzt meinen Dosenthunfisch kaufen würde, mache ich ja nicht mehr. Dann ist es ja nicht so, dass ein Angler da irgendwie ans Meer geht und sagt, ich angel der Saskia jetzt einen Dosenthunfisch daraus, sondern das passiert in riesigem Stil, ja, was wir immer so als Massentierhaltung bezeichnen mit der Fleischindustrie. Das gibt es eben auch in der Fischerei. Und da gibt es diese sogenannten Schleppnetze. Ich weiß nicht, wer die kennt. Diese Schleppnetze, die sind so groß, also die haben so einen Durchmesser von ungefähr 5 Fußballfeldern. Ja, um sich das mal vorzustellen, wie groß von einem Durchmesser so ein Schleppnetz ist. Und so ein Schleppnetz, das ist ungefähr 1,5 Kilometer lang. Also hier in der Innenstadt sind das ungefähr so 2 Straßenbahnhaltestellen. So lang ist so ein Schleppnetz. So groß, dass es zum Teil an 2 Seiten von 2 Schiffen hinter sich hergezogen werden muss. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn so ein Riesennetz voll ist, dann ist da richtig viel Druck drauf. So viel Druck, dass die Fische, die dort gefangen werden, schon eigentlich während sie in dem Netz sind, noch bevor sie an Land geholt werden, tot sind. Ja, das ist ein Riesenproblem, weil 90 bis 95% der Fische, die in diesem Netz landen, in diesem riesigen Netz, sollten gar nicht gefangen werden. Delfine, Schildkröten, aber auch ganz viele andere normale Fische, denen wir genauso viel Aufmerksamkeit schenken sollten wie den Delfinen und den Schildkröten, die landen alle in diesem Netz, kommen an Bord und werden dann tot zurück ins Meer geworfen. Das habe ich Meer gesagt, das nennt man Beifang, obwohl man das dann gar nicht mehr als Meer bezeichnen kann. Ich würde das einfach nur noch lebenslosen Wasserraum bezeichnen, weil wenn dieses Netz da durchgezogen wurde, sind ja erstmal eh alle Fische weg. Aber weil das so schwer ist, kann es passieren, dass das Netz auf den Boden aufkommt. Jetzt stellt euch wieder vor, 5 Fußballfelder Durchmesser, 1,5 Kilometer lang. Was für eine fette Schneise zieht bitte dieses Netz unten am Boden entlang? Und alles, was dort lebt, die Algen, die Korallen und eben auch die Seepferdchen, die dort leben, die sterben. Also wenn ich hingehe und sage, ich kaufe mir zu 2 Euro Dosenrundfisch, dann muss ich mir bewusst werfen, ich schmeiße eigentlich oder ich bin dabei beteiligt, so eine Bombe ins Meer zu werfen. Na, ich mache das nicht selber, aber ich bezahle jemanden dafür, der es tut. So, jetzt sagen die einen oder anderen, na ja, ich esse ja keinen Fisch, schmeckt mir eh nicht so gut, ich bin da fein raus. Aber ist natürlich nicht der Fall, denn wir essen ja eben, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, noch andere Tiere. Zum Beispiel eben die Schweine, die Kühe, die Geflügel, Hühner, Puten und so weiter. Und die brauchen ja auch Essen. Wenn wir die essen wollen, dann leben die ja nicht von Luft und Liebe. Und Liebe wäre auch sehr vermessen zu sagen, weil so wie es denen geht in der Massentierhaltung ist ja alles vorhanden, aber nicht Liebe. So, aber wofür essen Tiere denn? Kann mir irgendjemand mal sagen, bitte, warum Tiere essen? Warum ernähren sich Tiere? Irgendjemand eine Idee, warum ein Tier isst? Weil es Hunger hat vielleicht? Und weil es vielleicht lebt? Es muss leben, zur Lebenserhaltung. Wir alle essen, um unser Leben am Leben zu erhalten. Wir brauchen eine Körpertemperatur, 37 Grad. Na, zum Beispiel. Wir müssen denken, das kostet auch viel Energie. Wir müssen wachsen, wir müssen Knochen ausbilden. All diese Dinge, die muss der Körper tun und dafür isst er. So ist es auch bei den Tieren. Jetzt kann man sich das so vorstellen, ich habe 5 Säcke Futter. Was gebe ich denn so einem Tier zu essen? Hat irgendjemand eine Idee, was so eine Kuh zu essen kriegt? Was kriegt die? Öl? Kriegt die Benzin? Was kriegt die? Heu, ja, die kriegt Pflanzen. Die kriegt vielleicht auch Getreide, Kraftfutter, Hülsenfrüchte, Erbsen, Bohnen, Linsen, Kartoffeln. Das sind Lebensmittel. Das ist kein Tierfutter. Das sind auch Lebensmittel für uns Menschen. So, und wenn ich der Kuh jetzt 5 Säcke Futter hinstelle, dann wird die Kuh einen Sack verbrauchen, um, wie gerade eben schon gesagt, zu denken. Und was die denkt, das wollen wir gar nicht wissen. Sollten wir, dann würden wir es nicht mehr tun, aber wir sind da in dem Fall schuldfrei, weil wir sprechen keine Kuhsprache. Na, so denken wir das. So, den zweiten Sack benutzt die Kuh zum Aufbilden von Knochen, Knorpeln, Sehnen. Dinge, die wir nicht essen können. Dann braucht die Kuh eine Körpertemperatur. Dritter Sack. Vierter Sack ist für den Stoffwechsel, dass die Zellen miteinander kommunizieren, dass wir atmen können. Am Ende bleibt von diesen 5 Säcken nur ein Sack übrig. Ein Sack landet in Form von Fisch, Fleisch, Käse, Wurst, Eiern auf unserem Teller. Das heißt, 100% Kalorien, 20% essen wir nur, 80% sagen wir verpufft. Weil wir haben ja genug. Wir können einfach 5-mal mehr Fläche verwenden, um 5-mal mehr Futter anzubauen. Wir können 5-mal mehr Wasser draufhauen. Und das, obwohl wir alle sagen, wir wollen Wasser sparen, wir wollen Ressourcen sparen. Wir brauchen 5-mal mehr Wald. Wo kriegen wir denn diesen Wald her? Das ist auch so eine Sache, denn auf so einem Stück Land, da können ja entweder Bäume stehen und dann können da andere Lebewesen leben. Oder auf so einem Stück Land, da kann Futter angebaut werden, damit eine Kuh oder ein Schwein essen kann. Weil wir aber nicht so viel Land haben im eigenen Land, da würden wir alle mehr Pflanzen essen, könnten wir uns auf unserem eigenen Land bewirtschaften, das würde gehen, wir könnten uns komplett voll versorgen, gehen wir aber woanders hin und roden zum Beispiel den Regenwald. Das sind die 4 Felder, die wir hier nicht zur Verfügung haben. Das heißt, wir brandroden die. Die Fläche, die da weggeht, die bräuchten wir eigentlich. Die bräuchten wir zum Beispiel, um zu atmen. Für die Bäume, für Sauerstoff, habe ich ja gerade schon erklärt. Aber diese Fläche war ja eigentlich auch meine Heimat von anderen Tieren, von anderen Lebewesen. Ja, wir haben gerade dieses Artensterben hier zelebriert. Und genau das passiert ja. Die Tiere, die werden aus ihrem eigentlichen Lebensraum verdrängt, ja, finden sich dann irgendwo noch im tropischen Regenwald am Rand von der Fläche, wo sie vertrieben wurden. Und dann wird es da richtig eng. Ja, dann teilen sich die Tiere ein kleines Stück Land. So, und wenn es richtig eng wird und so ein Tier wird krank, was passiert dann mit den anderen Tieren? Haben wir eine Idee, wenn ein Tier krank wird und die sind alle sehr, sehr eng zusammen? Dann werden die alle krank. Ne? Dann werden mehr krank, dann entstehen Krankheiten. Und wenn diese Krankheiten dann irgendwann auf Menschen überspringen, dann nennt man sowas übrigens Zoonose. Ups, hat jemand schon mal was von einer Zoonose gehört? Spätestens in den letzten 16 Monaten. Also ich schon sehr oft, nennt sich zum Beispiel Corona oder auch Covid. Covid ist eine Zoonose, entstanden durch eine Erkrankung, die vom Tier auf den Menschen übertragbar wurde. Das ist nicht zum ersten Mal passiert, das passiert immer wieder. Und mit Corona haben wir richtig Glück. Weil die Sterblichkeitsrate bei Corona ist im Vergleich zu anderen Zoonosen sehr gering. Es gab in Indonesien in den 90er Jahren den sogenannten Nepa-Virus. Da haben Menschen brandgerodet, haben Fledermäusen ihren natürlichen Lebensraum weggenommen. Die Fledermäuse sind auf Mangofelder gewechselt. Die Mangofelder waren von Bauern, die auch Schweine beherbergt haben. Und die Fledermäuse haben den Nepa-Virus auf die Schweine übertragen, weil die ja ihren Lebensraum nicht mehr hatten, und die Schweine auf den Menschen. Und die Sterblichkeitsrate beim Nepa-Virus war bei 40%. Also fast jeder zweite Mensch, der den hatte, ist auch verstorben. Warum sage ich das? Ich habe ja gesagt, für mich war immer die Gesundheit so wichtig. Ich habe jetzt gerade eben schon erklärt, was es mit den Tieren anrichtet und mit dem Klima. Und dass es überhaupt gar nicht so gut ist. Aber auch für uns selber, wenn ich jetzt wirklich egoistisch bin und sage, es geht mir nur um mich und meine Gesundheit, sollte ich auch mal drüber nachdenken, wie ich mich ernähre. Denn Corona, das ist nur eine Prognose, das ist so ein Gefühl, was ich habe, wird nicht die letzte Zoonose sein, die uns Menschen heimsucht. Vor allem nicht dann, wenn wir nicht aufhören, den Lebewesen ihren Lebensraum wegzunehmen. Ja, das heißt, wir brandroden, wir zerstören das Klima, wir verschwenden Unmassen an Ressourcen, wir drängen die Tiere zurück, wir gefährden unsere eigene Gesundheit. Ja, wir gefährden unsere Gesundheit nicht nur durch Zoonosen, sondern Antibiotika, die wir in die Tiere stopfen, ist auch so ein Ding. Deutschland ist ja weltweit Marktführer in Antibiotika. Ja, Bayern natürlich um die Ecke. 75% unserer Antibiotika, also 3 von 4 Pillen, gehen nicht in die Menschen. 75% gehen in die Tiere. Hat jemand eine Idee, warum wir so viele Antibiotika in die Tiere stecken? Irgendjemand? Weil die auch keinen Platz haben, so wie gerade im Wald beschrieben. In der Massentierhaltung ist es so eng, wenn ein Tier krank wird, werden vielleicht alle krank. Deswegen gibt man diese Antibiotika schon präventiv in die Futterlösung oder mit in das Wasser. Eins krank, alle 10.000 kriegen Antibiotika. Ja, und ich bin auch Immunologin und habe Biomedizin mit studiert. Und wir befinden uns in einer präantibiotischen Ära. Wir haben den Zenit dessen, was die Antibiotika können, schon überschritten. Ja, wenn man sich mal schneidet, früher wäre man vielleicht gestorben, weil man den Finger hätte oder abschneiden oder sonst was müssen, weil er sich so entzündet hätte. Heute kann man zum Arzt gehen und Antibiotika nehmen, aber das funktioniert ja mittlerweile schon fast gar nicht mehr. Und deswegen nennt man das eben präantibiotische Ära. Postantibiotische Ära. Genau danach. Also wir haben das überschritten, mittlerweile funktioniert das nicht mehr so gut. Ja, das sind so die Punkte, also meine eigene Gesundheit. Ah ja, und dann die Gesundheit der anderen Menschen. Ich habe über den Planeten gesprochen, ich habe über die Tiere gesprochen. Was denn mit den anderen Menschen? Ja, ich habe immer das Gefühl, wir leben hier auf so einem goldenen Teller. Die Prinzessin auf der Erbse in Deutschland, also ich habe es 32 Jahre lang so gemacht. Ja, ist ganz schlimm. Und habe gar nicht verstanden. Ich wusste zwar, in Afrika verhungern Kinder. Ja, oder irgendwo vielleicht auch in Südamerika. Ich fand das immer ganz schlimm. Und so ein halbes Jahr, bevor ich selber vegan geworden bin, ich habe vorher in meinen Vorlesungen noch gesagt, vegane Ernährung ist Kindesmisshandlung, mach das nicht, das ist böse. Ja, weil ich auch genauso wie alle diese Schulbücher gelernt habe und selbst in meinem Studium es mir nicht vernünftig erklärt wurde. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, diese Kinder, die verhungern alle, ich muss da hingehen. Du bist ja Ernährungswissenschaftlerin, du kannst Blutproben nehmen, hast alles gelernt, gehst nach Afrika und rettest ein paar Kinder. Und dann habe ich leider, oder zum Glück, feststellen müssen, dass ich schuld daran bin, dass diese Kinder sterben, weil 5-mal mehr Futter wird ja eben nicht hier angebaut, sondern eben in Ländern, wo Menschen verhungern. Dann nehmen wir dieses Futter, die Erbsen, Bohnen, Linsen und transportieren das schön unter CO2-Ausstoß nach Europa, um unsere Tiere damit zu messen. Aber die Menschen, die dort leben, denen dieses Essen eigentlich zusteht, die haben das gar nicht. Und alle 10 Sekunden stirbt ein Kind unter 5 Jahren an den Folgen von Hunger. Alle 10 Sekunden, auch heute noch. Und diese Kinder leben oft in Familien, die für uns eben dieses Tierfutter anbauen. Habe ich gedacht, du brauchst nicht nach Afrika gehen. Du musst Veganerin werden, du musst dich pflanzlich ernähren. Und dann musst du dich hier hinstellen, so wie jetzt ist, und den Leuten das erklären. Weil dann, das war für mich quasi meine Erlösung, deswegen stehe ich auch hier, dann schaffst du es, anderen Menschen auf der Welt das Leben zu retten. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für mich persönlich, auch über dem Aspekt Klimagerechtigkeit. Es geht nicht immer nur um Klimawandel und Klimaschutz, es geht auch um Klimagerechtigkeit. Wir müssen es schaffen, dass wir hier in den westlichen Ländern so konsumieren, dass wir andere nicht ausbeuten, damit andere die Möglichkeit haben, in sogenannten MAPA-Ländern, Most Affected People and Area, sich auch zu entwickeln und da mitzukommen. Ja, wenn wir jetzt einfach nur hingehen und sagen, wir essen alle vegan, weiter in Plastikverpackung, wir essen auch die ganze Zeit Mango und Avocado und Papaya von weit her, dann ist nichts geschafft. Also es ist schon mal was geschafft, nichts wäre falsch, ne? Es wäre schon mal gut, es wäre ein Anfang. Aber dann denkt auch drüber nach, mal was Heimisches zu essen, Äpfel und Birnen. Man braucht keine Chiasamen, man kann auch Leinsamen nehmen, ist genau das Gleiche. Lasst euch nicht weiter verarschen von der Lebensmittelindustrie. Ja, das sage ich ganz, ganz ehrlich. Die Lebensmittelindustrie, die interessiert es nämlich einen Scheiß, ob ihr gesund seid. Ja, ich habe hier so ein paar Beispiele mitgebracht. Durstlöscher. Enthält 44 Gramm Zucker pro Tetrapack. Das sind 11 Teelöffel Zucker auf einen halben Liter. Ist in jedem Supermarkt, jedem Kiosk, in jeder Trinkhalle günstiger als Wasser. Das heißt, jemand, der nicht viel Geld hat, sozial benachteiligt, ein kleines Kind, wenn es Durst hat, nur 80 Cent, der Wasser kostet 90 Cent, sogar 1 Euro, wird das Kind den Durstlöscher nehmen. Super toll, um erstmal zuckerabhängig zu werden. Ne? Zucker geht an dieselben Suchtrezeptoren wie Kokain. Ja, und dann kann man dann, wenn man alt ist, Diabetes-Tabletten nehmen, Bluthochdruck, Übergewicht, all diese Dinge behandeln lassen. Und ich denke, die meisten wissen mittlerweile, dass Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie Hand in Hand gehen. Ja, es ist einfach so. Und auch bei den pflanzlichen Produkten, lasst euch nicht verarschen. Es hilft nicht zu sagen, ich nehme jetzt die pflanzlichen Nuggets. Die sind immer noch im Plastik, die sind immer noch aus Produkten von weit her, die sind immer noch 2, 3, 4 Wochen tiefgekühlt. Was glaubt ihr, was Tiefkühlprodukte an Energie und an CO2 verbrauchen und produzieren? Ja, nehmt doch einfach die Kartoffeln aus der Umgebung statt die Pommes. Ja, es ist wirklich ein weiter Weg, ich weiß. Es sind doch sehr, sehr viele Informationen, die ich jetzt gerade so am Stück rausgehauen habe. Aber macht euch bitte bewusst, dieser Satz, du bist, was du isst, der stimmt zum einen, stimmt der für, wie ich bin, ob ich gesund bin, aber er bestimmt auch, ob ich ein Arsch bin oder nicht. Du bist, was du isst. Und wenn du Scheiße isst, dann, naja, ne? Also es ist wirklich ganz wichtig, die Ernährung macht 35% fast aus unseres persönlichen CO2-Fußabdrucks. Wir denken es immer gar nicht. Wenn man drüber nachdenkt, ist es klar, wir haben die Bedürfnispyramide, Essen, Schlafen, auf Toilette gehen, ne? Das ist alles ganz unten, das ist rudimentär. Und erst dann kommt Konsum, dann kommt erst Wohnung, Kleidung, Urlaub, Auto und so weiter. Ne? Man kann das runterdröseln. Wenn ich weniger Einkommen habe, dann wird immer mehr Geld in die Ernährung gehen, weil ich ja irgendwann nur noch vielleicht mit dem bisschen Geld mein Essen kaufen kann. Und wenn jemand weg auf der Straße lebt, dann ist vielleicht fast 100% seines Abdrucks über die Ernährung, weil ja alles, was dieser Mensch einnimmt, eben auch in das Essen geht. Ja, wir machen uns das aber gar nicht bewusst. Keiner spricht über die Ernährung. Ja, alle sagen, fahrt nicht mit dem Auto, fahrt Fahrrad, holt den Ökostrom und das ist alles total wichtig. Aber wenn ich dann mir das Fleisch von sonst wo reinhaue mit den Produkten von sonst wo, also so ein Steak, hat eine CO2-Bilanz wie 70 Kilometer mit dem Auto fahren. Da muss man sich mal überlegen. Oder 400 Kilometer Zug. Dann kann ich jetzt 10-mal in einer Woche oder 5-mal in einer Woche mit dem Fahrrad 10 Kilometer zur Arbeit radeln. Wenn ich mir abends das Steak reinhaue, habe ich nichts geschafft. Das ist eine Milchmädchenrechnung, nennt man sowas. Deswegen, schaut, dass ihr pflanzliche Produkte konsumiert, dass ihr da viel mehr isst. Ich weiß, es ist nicht so einfach. Ich habe es ja selber durchgemacht. Man kann ja erstmal klein anfangen, lässt mal das Fleisch weg. Dann denkt man nochmal über den Dosentonfisch nach. Ist eh nicht so gut mit den Dosen. Und dann guckt man mal bei der Milch. Hafermilch geht auch. Ne? Eier müssen nicht sein. Kann man auch irgendwie alles ersetzen. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten mittlerweile. Gerade wenn man hier in der Stadt wohnt. Es ist so einfach. Ja, andere Leute haben es da vielleicht schwieriger, aber wir haben hier alles, was wir brauchen. Und wir müssen das nicht tun. Wir haben ein Gehirn und wir können aktiv denken. Wir haben nicht wie manche andere Lebewesen, die das nicht können. Wir können Entscheidungen treffen und wir können sagen, ich nehme jetzt das oder ich nehme das. Und bei vielen anderen Bereichen, die auch den Klimaschutz betreffen, da ist man abhängig. Man ist zum Beispiel, wenn man auf die Arbeit geht, ist man abhängig, welchen Internetprovider die Firma benutzt und welchen Strom die Firma bezieht. Ich kann nicht entscheiden, wenn ich das Licht anmache, ist es Ökostrom oder nicht. Aber ich kann entscheiden, was ich mir zum Mittagessen auf den Teller lege. Und das kann ich mindestens 3-mal am Tag. Ich muss nicht warten, bis Gesetze geändert werden. Ich muss nicht auf die Wahl verweisen. Ich muss nicht auf die CDU schimpfen, zu Recht. Ja, ich muss das aber nicht tun. Ich kann auch einfach sagen, nein, ich esse es nicht mehr. Mit jedem Kassenzettel stimmt ihr alle ab. 3, 4, 5-mal am Tag sagt ihr, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Ausbeutung oder nicht. Welthunger ja oder nein. Massentierhaltung ja oder nein. Wir können nicht alle sagen, wir finden das nicht okay, aber bezahlen jeden Tag dafür. Diese Menschen, die das machen, sind unsere Söldner. Ja, es ist dieses typische Ding, Decke drüber, ich sehe es nicht mehr. Das machen wir hier, das haben wir jetzt die letzten 50 Jahre kultiviert. Ich weiß, dass es schwer ist, denn wir haben ja noch keine Krise erlebt. Deswegen haben wir jetzt das Gefühl, wenn wir was abgeben, dann haben wir eine Krise. Dann geht es uns nicht gut. Verstehen aber einfach nicht, dass wir mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind und jetzt einfach nur mal ein bisschen wieder auf Normalniveau zurückschalten sollten. Es erwartet ja keiner, dass ihr im Wald lebt. Es erwartet keiner, dass ihr kalt duscht und den Strom abstellt. Aber so ein bisschen mehr Solidarität und ein bisschen weniger goldene Erbse fände ich persönlich ganz super. So, jetzt habe ich mich wieder aufgeregt. Das mache ich immer ganz gerne. Ich würde gerne mal wissen, ob vielleicht noch irgendjemand eine Frage hat oder eine Anmerkung, was ich vergessen habe. Es kommt ja immer irgendwie, so gibt so viele Argumente. Ja, die pflanzliche Ernährung ist aber nicht gut für mich, ist ungesund. Hat jemand irgendetwas, was ich vergessen habe oder was er oder sie gerne fragen würde? Bitte. Genau, die Antibiotika. Also er hat nochmal darauf verwiesen, dass es ja wirklich auch so ist, dass mittlerweile schon die Reserveantibiotika bei den Tieren eingesetzt werden. Die Reserveantibiotika sind eben solche Antibiotikatypen, die gar nicht überhaupt erst für die Tiere eingesetzt werden sollten. Hier in Deutschland ist das auch nicht der Fall, aber in anderen Ländern. Ich habe ja gerade erklärt, wir Deutschen sind ja Meister im Produzieren von Antibiotika. Wo schicken wir denn die meisten hin? Na, im brasilianischen Regenwald. Da, wo wir dann das Koberind herholen. Also, wir dürfen das hier nicht an die Tiere verfüttern, wenn es Futter genannt werden darf bei Medizin, aber wir machen das einfach so, wir geben die Antibiotika ins Ausland, dort werden dann die Tiere damit hochgezogen und dann importieren wir die und sagen, oh, schönes Koberind, besonders lecker, hier, guck mal, Antibiotika sind in Deutschland nicht erlaubt. Naja, Koberind aber schon. Na, das ist Selbstbetrug. Da sind wir Meister drin, das kann man mal so sagen. Oder wir wurden einfach die letzten 50 Jahre so erzogen. Also wir haben es ja nicht anders gelernt. Ja, genau. Sonst noch jemand vielleicht irgendwas? Bitte. Ja, sehr gut. Ich sage das auch immer. Ich sage immer, es ist keine Veränderung, es ist ein Zugewinn. Sie hat jetzt gerade gesagt, man sollte es bei Boykott nennen. So sage ich es auch. Also ich gebe mein Geld für den Scheiß nicht mehr aus. Ne? So ganz einfach. Mit mir nicht. Das habe ich auch entschieden. Deswegen mache ich jetzt das hier. Weil ich gesagt habe, mit mir nicht. Ich gehe in Schulen und Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und erkläre denen, wie wir uns nachhaltig ernähren können. Nachhaltig heißt eben meine Gesundheit, die Gesundheit der anderen, die Gesundheit der Tiere und des Planeten. Nur wenn alle diese vier Dinge beachtet werden, kann man von einer nachhaltigen, sinnvollen Ernährung sprechen. Wenn einer dieser Faktoren nicht beachtet werden, wird es auch mit der Gesundheit nichts. Denn wenn die anderen Menschen krank werden, werden wir das spüren. Wenn der Planet kaputt geht, werden wir das spüren und wenn die Tiere sterben auch. Das ist sowieso alles für unsere Gesundheit. Deswegen sollten wir das auf jeden Fall boykottieren, damit zumindest unsere Kinder eine Chance haben, in einer Welt aufzuwachsen, bei der sie nicht mittags nicht mehr rausgehen können, bei der sie um Wasser kämpfen müssen. Also wir erwarten ja den Kollaps, den wir nicht mehr aufhalten können. Wenn wir so weitermachen wie bisher, den erwarten wir ungefähr um 2050. Ich denke immer, es wird wahrscheinlich früher passieren, aber das sind die Prognosen. Ein Kind, was heute eingeschult wird, 6 Jahre, ich bin jetzt 35, ist 2050 so alt wie ich jetzt. Und ich fühle mich nicht so alt, dass ich in so einem Leben leben möchte oder in so einer real gewordenen Hölle von Erde. Deswegen tut euch selber und euren Kindern und allen kleinen Menschen, den ihr mögt, den Gefallen und den Tieren und lasst es einfach. Man kann auch einfach mal mit was aufhören. Wir sagen den PolitikerInnen, die sollen Dinge lassen, die sie seit 50 Jahren falsch machen. Dann fangen wir einfach mal bei uns an. Es ist immer einfach, mit dem Finger auf alle anderen zu zeigen und von sich selber zu sagen, ich habe damit nichts zu tun. Wenn wir essen, sind wir alle beteiligt. Deswegen, ich wünsche euch noch ein gesundes Leben. Viel Erfolg bei der Umstellung. wenn ihr Fragen habt, dann kommt gerne noch an meinen Stand. Danke.